Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, was wir da gerade gehört haben, ist eine Neuvertonung des Magnificat, des Loblieds der Maria. Übrigens wurde kein Liedtext auf der ganzen Welt so oft vertont wie dieser biblische Text, diese biblischen Worte. Antonio Vivaldi hat es zum Beispiel gemacht, Wolfgang Amadeus Mozart hat sich diesem Thema gewidmet und in diesen Tagen, wer das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach kennt, auch dort hat es seinen Platz, das Magnificat, das Loblied der Maria. Und ich war ganz überrascht, dass allein im 15. Jahrhundert 100 verschiedene Melodien dafür existierten. Im 15. Jahrhundert 100 verschiedene Melodien. Im Einspiel wurde einiges vom Charakter dieses Loblieds sichtbar. Wer genau hingeschaut hat und wer sich auf diese Worte der Maria einlässt, merkt, das ist ein Lied, was quer steht. Quer steht zu dem, was man sonst so singt und hört. Quer steht zu dem, was in Kaufhäusern im Moment so erklingt, um die Kauflust anzureizen, um Weihnachten vorzubereiten. Das Lied der Maria, das Magnificat, ist ein Protestlied. Es ist eben nicht politisch korrekt. Es ist ein revolutionäres Lied. Das Loblied der Maria, das haben manche auch erkannt, dass es ein Protestlied ist, wurde deswegen auch teilweise instrumentalisiert, bis hin zum Missbrauch, wenn man es zum Beispiel rein feministisch auslegt. Es wurde aber auch im protestantischen Bereich, und da schließe ich uns ein, verachtet und unterschätzt, als katholisch abgetan, auf die Marienverehrung reduziert. Das Loblied der Maria, das Magnificat, Worte einer jungen Frau, die zu Worten der Bibel geworden sind. Und das geht alle Christen an und geht bis in die Gesellschaft hinein. Worte einer jungen Frau, die Worte der Bibel geworden sind. Es fällt auf, dass Maria Gott lobt. Meine Seele erhebt den Herrn, preist den Herrn. Sie macht Gott groß. Sie ist gepackt und begeistert von dem, was Gott tut in dieser Welt und in ihrem kleinen Leben. Und wichtig ist, wenn man das Lied wahrnimmt, diese Worte, wird klar, Gott handelt. Gott ist am Werk. Nicht Maria wird gepriesen durch dieses Lied. Gott wird groß gemacht. Sie erzählt, wie Gott handelt. Und macht damit gleichzeitig deutlich, wie menschliches Handeln sehr begrenzt ist. Menschliches Handeln ist sehr begrenzt. Und das Magnificat ist auch kein romantisches Heimatlied, was man voller Genuss in irgendwelchen Konzertsälen zelebriert. Nein, es ist ein Lied, was quersteht, ein Protestlied. Woher kommt eigentlich der Name Magnificat? Magnificat, das ist so das erste Wort aus dem Loblied der Maria aus der lateinischen Bibelübersetzung. Und ich lese uns einfach mal diese ersten Worte vor. Magnificat anima mea dominum. Et exultavit spiritus meus in Deo salvatore meo. Das ist mehr als Kirchensprache. Das sind festliche, kraftvolle Worte. Auch wer die Übersetzung nicht versteht oder eine Übersetzung braucht, spürt, wie viel Kraft auch in diesen Worten steckt, auch wie viel Protest. Meine Seele erhebt den Herrn. Sie macht ihn groß. Mein Geist freut sich, jubelt, sprudelt über. Ich bin so gepackt und berührt, das kann ich nicht bei mir halten. In Gott, meinem Retter, er ist der Erlöser, der Befreier, der Heiland, der Salvator. Und damit, dass Gott der Erlöser und der Heiland und der Retter ist, ist das Loblied der Maria ein evangelisches Lied. Aber nicht im konfessionellen Sinne, sondern weil es um das Evangelium geht. Die gute Nachricht von Jesus Christus, die frohe Botschaft, die beste Nachricht für diese Welt. Von Gott, dem Retter, dem Erlöser, dem Befreier und dem Heiland. Und wer heute Morgen die Tageslosung gelesen hat, so den Bibelvers zum Tag, wird festgestellt haben, da steht, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und davon ist der ganze Mensch ergriffen. Der Leib ist ergriffen. Der Mund spricht die Worte aus, die Mimik und die Gestik. Ich fand das toll dargestellt hier. In dem Anspiel. Die Seele macht Gott groß, ist Gott ganz nahe. Glaube und Heiliger Geist finden hier Raum. Und auch der Geist ist ergriffen. Er sieht, was in der Welt geschieht und verschließt die Augen nicht. Denn Maria sieht auch die Realitäten ihrer Zeit, ihrer Welt. Auch im Anspiel anschaulich dargestellt. Magnificat, Maria preist Gott, nicht sich selbst. Und damit stellt sie sich in die Reihe vieler Frauen der Bibel, Frauen aller Zeiten, loben Gott. In der Bibel zum Beispiel das Lied der Hanna, die Mutter des Samuel, in der hebräischen Bibel im Alten Testament, Worte, die im Magnificat bei Maria Raum finden, finden sich auch schon bei Hanna. Oder das Lied der Miriam nach der Rettung durch das Meer, wo Gott sein Volk aus Ägypten befreit und eine neue Perspektive nach vorne zeigt. Auch hier finden sich schon im Alten Testament Worte, die Maria aufgreift. Es lohnt sich, das Magnificat mal nachzulesen im Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Vers 46. Denn mit solchen Liedern und durch solche Menschen macht Gott Geschichte in dieser Welt bis heute. Es ist von Erfüllung darin die Rede, was in der Vergangenheit begann, und eine Verheißung, was in Zukunft geschieht. Aber kann man so heute reden? Geht das überhaupt? Ich bin auf ein Zitat des jüdischen Journalisten und Religionswissenschaftlers Shalom Ben-Churin gestoßen. Er ist 1913 in München geboren worden, 1999 in Jerusalem verstorben. Er steht für den christlich-jüdischen Dialog und eine Theologie nach Auschwitz, nach der Massenvernichtung der Juden. Und auf die Frage, ob die Botschaft des Alten Testaments, die auch in dem Loblied der Maria zum Ausdruck kommt, sich in der Geschichte erfüllt habe, sagt er Folgendes, was mich sehr frustriert. Er sagt, nein, da ist kein Reich und kein Friede und keine Erlösung. Wir erwarten die vollkommene Erlösung, das Reich der Gnade, und kennen keine Enklaven, also Oasen der Erlösung inmitten einer unerlösten Welt. Und daher stellt sich auch heute noch die Frage, was ist eingelöst von den Worten im Loblied der Maria? Wie ist das denn, wenn sie sagt, er stößt die Mächtigen vom Thron? Im Anspiel haben wir ja so drei Repräsentanten der Macht erlebt. Natürlich wurde einer vom Thron gestoßen. Interessant auch, wie die Standpunkte dieser Decken Maria auferlegt wurden, sie sich aber davon befreite, aber indem sie Gott lobt. Da denke ich an den römischen Soldaten. Das römische Imperium ist untergegangen. Es hat damals in Jerusalem noch mächtig gewütet. 70 nach Christus ist der Tempel zerstört worden und bis heute ist nur noch die Westseite zu sehen, die sogenannte Klagemauer. Und doch im Laufe der Geschichte der letzten 2000 Jahre gibt es immer wieder eine Götterdämmerung bei den Großmächten, die an ihrer eigenen Machtbesoffenheit untergehen. Im Dritten Reich sehr massiv erlebt in Deutschland und auch in Österreich. Und schon Jesus sagte zu Pilatus, als Pilatus über ihn verhandelte und der Weg dann ans Kreuz führte, Jesus sagte zu Pilatus, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben her gegeben wäre. Er stößt die Mächtigen vom Thron. Auch den Priester zum Beispiel, mit seiner sexistischen Verachtung des anderen Geschlechts. Oder indem er anderen das Wort Gottes vorenthält. Ich glaube, dass Bibel für alle da ist. Und dass Bibel nicht nur in einen Haushalt gehört, als Stück Kultur, sondern dass es sich lohnt, Bibel zu lesen und wahrzunehmen, wie Gott an Menschen handelt und uns heute auch begegnet. Anderen das Wort Gottes vorenthalten. Fahrlässig. Jesus sagt zum Beispiel über einen Pharisäer im Vergleich mit einem Zöllner, der damals so am äußersten Rand der Gesellschaft stand, wenn ihr Frommen, euch selbst groß macht, dann wird Gott euch demütigen. Und wenn ihr euch selbst gering achtet, wird Gott euch zu Ehren bringen. Jesus rückt Verhältnisse zurecht. Und was mit dem Reichen? Er wird auch vom Thron gestoßen. Immerhin ist es ja auch eine Frage, wie wir zum Kapital stehen, zu den Finanzen. Ob das, was wir haben, auf dem Konto, was uns gegeben ist, anvertraut ist, ja, von Gott anvertraut ist. Anvertrautes Kapital, aus dem wir etwas machen. Es gibt aber Leute, die sich auf Kosten dieses Kapitals, auf Kosten der Armen bereichern. Und auch in diesen letzten Wochen und Monaten gibt es ja da eine Götterdämmerung bei den Reichen und Spekulanten. Vielleicht sollte man sich dann daran erinnern, was Jesus mal gesagt hat. Er sagte zu einem ganz reichen Kornbauern, das war so ein echter Kapitalist damals, er sagt, gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier. Jesus redet übrigens viel über das Geld. Geld ist grundsätzlich nicht schlecht, ist nur die Frage, was man damit macht und wie man damit umgeht. Er sagt, gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier. Denn der Mensch gewinnt sein Leben nicht aus seinem Besitz, auch wenn der noch so groß ist. Gott sagt zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann dein Besitz? Er stößt die Mächtigen vom Thron. Aber neue Mächtige erheben sich ja dann, möchte man einwenden und kann man auch einwenden. Neue Mächtige erheben sich über Menschen, über Menschenrechte und über Menschenrechtskonventionen. Die Vereinten Nationen haben ja gerade in der vergangenen Woche daran gedacht, 60 Jahre UN-Menschenrechtskonvention. Viele Staaten sind dem beigetreten. Und trotzdem gibt es in diesen Staaten Mächtige, die sich über andere erheben, über Menschen, über deren Rechte und auch über die Vereinbarungen, die Konventionen. Im Anspiel haben wir das erlebt. Maria in der Mitte, um sie herum Vertreter aller möglicher Denk- und Machtstrukturen. Sie äußern ihre Standpunkte, die Macht liegt ihnen zu Füßen, die Decken, und sie legen diesen Standpunkt der Maria auf. Und sie erstickt fast daran. Was ist denn nun eingelöst von den Worten aus dem Magnificat? Auch das haben wir gesehen, versinnbildlicht im Anspiel. Maria in der Mitte wirft eine Decke nach der anderen ab. Die Standpunkte der Macht bleiben noch liegen. Wir sehen sie hier auch symbolisiert. Und die Mächtigen bleiben auch. Aber ihrer Macht sind Grenzen gesetzt. Und Maria ist frei. Frei durch den Blick auf den, der wahre Freiheit schenkt und sie frei macht. Der stärker ist als die Starken. Und sie ist selbst dadurch stärker als die Starken, als junge Frau. Stärker, weil sie auf den schaut, der ihre Stärke ist. Gott, der Herr. In diesen Tagen leben wir in der Zeit des Advent, im Blick auf Weihnachten. Und wenn wir diese Szenerie erleben und die Worte der Bibel wahrnehmen, merken wir, was Weihnachten geschieht, ist nicht das Ziel der Geschichte Gottes mit den Menschen, auch nicht die Vollendung einer Geschichte, die Gott einst begann, sondern der Anfang. Der Anfang des Neuen, der neue Anfang von Gott her. Und es gibt Zeichen der Erlösung, dass es erst der Anfang und der Anfang des Neuen ist. Was im Advent geschieht, ist ein Hinweis auf das, was noch kommen soll, weil er schon gekommen ist. Das klingt kompliziert. Ich versuche es zu erläutern. Was ist denn schon gekommen? Welche Zeichen gibt es? Ich möchte dabei bei der Bibel bleiben. Ein Zeichen ist sicherlich Maria. Eine einfache Frau aus dem Volk, von Gott erwählt, die einwilligt in Gottes Plan für ihr Leben und darüber Gott preist. Das andere Zeichen ist der Stall zu Bethlehem. Ein armseliger Platz in einer kleinen Ecke der großen, weiten Welt. Und dort kommt Gott zur Welt. Nicht im Zentrum der Macht und der großen Weltpolitik. Dort hat man ihn ja auch gesucht. Die Sterndeuter haben geguckt im Zentrum der Macht. Aber dort ist Gott eben nicht. Und doch ist er der Herr der Welt, Jesus Christus. Und wenn man das Leben Jesu sieht, dann merkt man, in diesem Leben setzen sich die Zeichen fort. Wie er sich hingibt an Menschen, die leiden, an Leib und Seele und Geist. Wo er auftritt als Zeichen der Liebe in Person, durch Vergebung und Versöhnung und neuen Anfang. Und das Leben Jesu ist damit ein ganz großer, neuer Hinweis, dass Gott barmherzig ist, Gott einen neuen Anfang macht und damit die Verheißung des Magnificat, des Loblieds der Maria erfüllt. Und doch bleibt das Loblied der Maria bis heute eine Provokation. Für uns heute zum Beispiel, dass wir als Christen auch in dieser Gesellschaft, auch mit anderen, Zustände nicht dulden und Initiativen ergreifen und zugleich Gott handeln lassen. Dazu gehört Mut und Gottvertrauen. Ein Beispiel hatte ich schon erwähnt, die Menschenrechtskonvention der Vereinten Nationen. Vergangene Woche 60 Jahre alt. Vor 4 Wochen haben wir hier einen Gottesdienst gefeiert, der das Thema hatte, verfolgte Christen. Und wir haben unmittelbar danach eine Petition an die indische Regierung und an die iranische Regierung von hier aus weitergegeben. Mit jede Menge Unterschriften. In Indien ging es darum, dass Christen eben verfolgt werden durch extremistische Hindus. Und wir die indische Regierung dringend bitten, dem Einhalt zu gebieten. Im Iran ist es so, dass wenn jemand seine Religion wechseln möchte, ob er Christ wird oder einer anderen Religion sich anschließt, darauf die Todesstrafe steht. Auch das können wir nicht ertragen und erdulden und dagegen muss man protestieren. Und dies gelingt auch in der Öffentlichkeit. Ich denke daran, dass die Presse zum Beispiel Freitag vor einer Woche das auf dem Titelblatt hatte. 250 Millionen verfolgte Christen weltweit. Oder dass am vergangenen Mittwoch vor dem Stephansdom eine große Aktion diesbezüglich stattfand, wo verschiedenste christliche Organisationen sagten, Menschenrechte sind einzuhalten und auch die Verfolgung der Christen und Unterdrückung hat aufzuhören. Da wird Magnificat, das Loblied der Maria, sehr konkret. Dann heißt es dort, Gott fegt die Stolzen weg samt ihren Plänen. Das ist eine moralische Revolution, die stattfindet. Denn zum christlichen Glauben gehört es ja, es zuzulassen, sich zu sehen, wie man wirklich ist. Sich zu sehen, wie man wirklich ist. Und das ist das Ende dann auch des Stolzes. Wie oft gibt es im menschlichen Leben verletzten Stolz, Kränkungen, beleidigt sein, Rechthaberei, wir haben es ja hier auch gesehen, in Gestalt des Priesters zum Beispiel, Verurteilung anderer Menschen und Ansichten, Egoismus, Ichbezogenheit, Unversöhnlichkeit. Da stellt sich mir die Frage, was kann Gott an uns, an dir und mir noch verändern? Ich glaube, eine ganze Menge hat er da zu tun, wenn wir es zulassen. Und dann, Gott stürzt die Mächtigen vom Thron und richtet die Unterdrückten auf. Eine soziale Revolution ist das. Wo christlicher Glaube die engen Grenzen unserer Vorstellungen sprengt. Und zwar so, wie wir Menschen ansehen. Ich denke, das ist eine gute Übung, zu lernen, Menschen, egal was sie glauben und wer sie sind, mit Respekt zu begegnen. Das lehrt uns auch das Magnificat. Mit den Augen Jesu Menschen sehen. Und ich staune immer wieder darüber, über christliche Gemeinden. Was für eine tolle, soziale, menschliche Vielfalt gibt es hier. Zwischen den Generationen, die Geschlechter, die sozialen Schichten, die individuellen Lebenssituationen. Toll. Denn hier wird soziale Vielfalt, Revolution im Kleinen sichtbar. Und doch bleiben die Anfragen auch an uns als christliche Gemeinde. Anfragen an unseren persönlichen Wohlstand, die Herausforderungen an unseren Zehnten. Das heißt, wie tragen wir auch zum Leben der Gemeinde bei und auch der Gesellschaft? Wo gibt es sozialdiakonische Aufgaben? Und gleichzeitig ein Dankeschön an den Gemeindehaushalt, die Spenden und Kollekten, wo deutlich wird, wir sind von Gott beschenkt und können es weitergeben. Ich denke an die Unterstützung der Missionsprojekte zum Beispiel in Südafrika und in Mosambik. Den Hungernden gibt er reichlich zu essen. Und er schickt die Reichen mit leeren Händen fort, sagt Maria. Eine wirtschaftliche Revolution. Es ist ja interessant, dass diese Wirtschaftskrise in diesen Wochen und Monaten gerade zeigt, was wahre Armut ist und wer letztlich wirklich Verlierer ist. Da gibt es den Kleinanleger, der 10.000 Euro verliert. Das ist für mich sehr viel Geld. Und dann gibt es aber den Millionär und den Milliardär, der 50 Millionen Euro verliert. Unvorstellbar viel, dieser Betrag. Aber der Milliardär hat mehr verloren mit 50 Millionen, als der Kleinanleger mit 10.000. Ist natürlich auch viel Geld. Oder gerade dieser Tag in der Presse, wo ein gigantisches Pyramidensystem zusammenbricht, wo ein Einzelbetrüger in die Geschichte eingehen wird, ein Investor, der 50 Milliarden US-Dollar verzockt hat. 50 Milliarden US-Dollar. Ich weiß gar nicht, wie viele Nullen das sind. Eine ganze Menge. Den Hungernden gibt er reichlich zu essen und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Stimmt das? Ich glaube, an dieser Stelle ist adventliches Leben gefragt in christlicher Gemeinschaft. Sich davor zu hüten, allzu viel für sich selbst zu besitzen, während andere Not leiden. Vielleicht auch die Überlegung, eine Frage wert, kann man etwas erwerben, um es zu verschenken? Weihnachten im Schuhkarton zum Beispiel. Die Aktion ist ja hier, hat ja auch stattgefunden, wo Päckchen gepackt werden, die an Menschen gehen, die es eben nicht so gut haben. Oder Büchertisch in den letzten Wochen hier. 10% für Strecke an Südafrika. Oder das Kirchencafé nach dem Gottesdienst. Da steht ein Körbchen mit Spenden für Mosambik. Adventlich leben. Kann weniger mehr sein? Ich komme zum Schluss. Stelle fest, das Magnificat ist gar nicht so fromm, wie es scheint. Es ist scheinbar nicht für die Frommen komponiert, die schon immer gewusst haben, dass sie auf der richtigen Seite des Lebens stehen. Es ist eher ein Trostlied. Für die, die es nicht geschafft haben, aber aus denen Gott etwas macht, die Gott beschenkt. Es ist ein Hoffnungslied für diejenigen, die meinen, ihr Ziel nicht mehr zu erreichen. Aber Gott zeigt ein neues Ziel fürs Leben, Gemeinschaft mit ihm. Es ist auch eine Herausforderung für diejenigen, die am liebsten um sich selber kreisen. Brich mal aus diesen Kreisen. Schau auf Gott. Damit ist das Magnificat ein Revolutionslied. Revolution verändert ja bestehende Verhältnisse. Im Magnificat werden viele äußere Machtverhältnisse angesprochen, doch den Beginn nimmt dieses Lied im Innern. Wenn Maria sagt, mein Herz preist den Herrn, alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Wofür schlägt dein Herz? Wofür schlägt ihr Herz? Was berührt sie? Was setzt Dinge in Gang? Lassen wir es zu, dass Gott uns ergreift, unser Herz berührt? Oder feiern wir jetzt irgendwann Weihnachten und dann kommt das neue Jahr? Und dann sagt Maria, ich bin nur seine geringste Dienerin, doch hat er sich mir zugewandt. Jetzt werden die Menschen mich glücklich preisen in allen kommenden Generationen, denn Gott hat Großes an mir getan. Er, der mächtig und heilig ist. Welchen Wert geben wir uns selbst eigentlich? Und wie bewerten uns andere? Wenn ich die Botschaft der Bibel recht verstehe, lese ich daraus, du bist Gott, unendlich wertvoll. Gott wendet sich dir und mir persönlich zu. Und dann ist man glücklich zu preisen. Gratuliere, Gott liebt dich. Gott liebt alle in diesem Raum und darüber hinaus. Jeden Menschen. Sein Erbarmen hört niemals auf. Er schenkt es allen, die ihn ehren, singt Maria. Er richtet die Unterdrückten auf, den Hungernden gibt er reichlich zu essen. So ist Gott zu dir und zu mir. So erbarmt sich Gott über unser Leben. So richtet Gott uns auf, verleiht uns Würde und Wert. Und Gott kennt auch unseren Lebenshunger und macht uns satt. Kaum zu glauben, aber doch wahr. Christen repräsentieren in dieser Welt etwas von der Revolution Gottes, weil sie etwas von der lebensverändernden Macht und Größe Gottes erfahren, wie Maria das erfahren hat. Trotz ihrer persönlichen Schwächen und Grenzen, trotz der oft viel zu leisen Stimmen in dieser Gesellschaft, trotz der Verachtung und auch Respektlosigkeit, mit denen man Christen heute auch begegnet. Aber das soll uns nicht hindern, einander mit Respekt zu begegnen. Diese Erfahrung miteinander teilen, dazu möchte ich einladen. Ich möchte dazu einladen, Christ zu werden und Christ zu bleiben. Sich ergreifen zu lassen von dieser lebensverändernden Kraft Gottes, die man Glaube nennt, Vertrauen. Und sich einladen zu lassen, in diesen Tagen und darüber hinaus zu staunen über Gottes Größe und Macht, die er in Jesus Christus zeigt. Und dann kann man es auch gut genießen, Christ zu sein. Christ sein ist, wenn ich das mal so salopp sagen darf, süß und scharf zugleich. Ein Genuss, der auf der Zunge zergeht. Ich bin gerne Christ. Und manchmal verbrenne ich mir auch den Mund, wenn es scharf dann zugeht. Auch durch vielleicht manche scharfe Worte. Aber ich bin beschenkt von Gott mit Leben und mit Begeisterung für ihn. Und ich bin eingeladen, meinen Blick auf ihn immer wieder zu richten und zu staunen, wie Gott in dieser Welt und im persönlichen Leben handelt.